Heldengeschichten, die sonst gerne erzählt werden, sind immer von Menschen, die besonders stark sind oder besonders viel geschafft haben. Und dafür werden Maßstäbe angelegt, die ja in einer westlichen, liberalen und auch kapitalistischen Gesellschaft geformt wurden. Also da geht es um Status, um Geld, um Rekorde. Und für mich sind HeldInnen aber gar nicht unbedingt die stärksten Menschen, sondern Menschen, die eben Widrigkeiten getrotzt haben. Das sind teilweise auch Opfer von rassistischer Gewalt, die sich aber nicht als Opfer verstehen, sondern versuchen, aus diesem Status irgendwie herauszukommen. Und Menschen, die in gewisser Weise gar nicht perfekt sind, sondern irgendwie versuchen, einfach nur zu überleben. Also Personen dann besonders interessant, wenn sie auch Schwächen haben, damit auch umgehen können oder wenn sie zurückstecken können, wenn sie nicht irgendwie nach einem Lob eine gewisse Bodenhaftung verlieren. Oder auch wenn sie nicht nur ideologisch handeln. Es wird heutzutage immer stark belohnt, wenn man sehr starke Werte hat und sie sehr, sehr stark vertritt. Auf theoretischer Ebene, besten Werte müssen der Realität standhalten und nicht den Menschen als Einzelnen übergehen oder zum Beispiel Feinde übergehen, selbst wenn man sie aus ideologischen Gründen hasst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von deinem Lieblingsvideopodcast Pyros. Zu Gast bei mir ist heute eine preisgekrönte Journalistin mit einem faszinierenden Werdegang. Sie hat einen beeindruckenden Hintergrund in Ethnologie, internationalem Recht und Südostasien-Studien, gefolgt von einer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule und einer bemerkenswerten Karriere bei Zeit Online. Ihre Arbeit wurde mit renommierten Preisen wie dem Theodor-Wolff-Preis und dem Helmut-Schmidt-Preis ausgezeichnet. Und sie ist bekannt für ihre tiefgründigen Reportagen und Gespräche über Identität, Kultur und Migration. Lass uns in dieses spannende Gespräch eintauchen und mehr über Vanessas inspirierende Reise erfahren. Hallo, liebe Vanessa, vielen, vielen lieben Dank für die Zusage zu unserem Interview.
Gerne, hi Mohammed.
Vanessa, du hast einen beeindruckenden Werdegang, der von einem breiten Spektrum an Studienfächern und beruflichen Erfahrungen geprägt ist. Wie haben deine vielfältigen Interessen und Erfahrungen deine Herangehensweise an den Journalismus geformt?
Es war, glaube ich, für mich weniger Absicht, als dass ich noch immer meinen Neigungen gefolgt bin. Also ich interessiere mich einfach für viele verschiedene Dinge und habe es nie geschafft, mich auf eine Sache zu fokussieren, auch wenn manchmal Leute gesagt haben, das ist besser so. Und letzten Endes merke ich aber, dass ich dadurch mein ganz eigenes Profil geschaffen habe, das auch für andere Leute interessant ist, weil es einen neuen Zugang zu Themen ermöglicht, weil ich dadurch ein viel breiteres Netzwerk habe, als ich sag mal, der Klassiker ist. Man hat zwei Professoreneltern oder Lehrereltern und hat dann Politik und Geschichte zum Beispiel studiert. Das ist natürlich eine Perspektive auf die Welt, die auch sehr interessant sein kann. Aber dadurch, dass ich auch immer Persönliches mit Politischem kombiniere, verschiedene fachliche Hintergründe einbringe, entstehen ja einfach andere Erzählweisen manchmal. Und manchmal ist es auch das schon, was die Debatte weiterbringt oder voranbringt, mehr als dass es ein komplett neues Thema ist.
Warst du denn am Ende des Tages oder am Ende des Monats denn nicht komplett Energie ausgeladen, weil deine halt Energie über verschiedene Baustellen verteilt war? Wie war das?
Es ist eher so, dass ich mich langweile, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere. Ich habe es mehrmals versucht in meinem Leben. Aber ja, der Nachteil ist, wenn man zu viele Sachen macht und an zu vielen Stellen mitmischt, mit Leuten vernetzt ist, dann auch in Kontakt bleibt oder sich in Themen reinarbeitet, dass man dann schnell ausbrennt. Und dann muss man eine gesunde Balance finden. Also das ist eine Sache, die habe ich in den letzten Jahren eigentlich für mich noch gelernt. Das ist eigentlich noch ganz neu, dass ich zwar weiterhin meinen Interessen nachgehe, weil das Gegenteil funktioniert nicht, aber dass ich bewusst so ganz freie Zeit für mich einplanen, wo ich auch nicht gut erreichbar bin oder nichts arbeite und habe da für mich eine Definition gefunden. Weil für mich war ja alles, wofür ich mich interessiere, war ja nicht Arbeit. Das war ja dann alles, alles war ja interessant und ich habe gemerkt, selbst wenn man die ganze Zeit sehr interessante Dinge macht, kann man davon ausbrennen.
Denkst du, dass Deutschland dich so geformt hat, dass du halt mehr in der gleichen Zeit mehrere Dinge tust? Warst du beziehungsweise für einen längeren Zeitraum in einem anderen Land und konntest du auch selber feststellen, dass du die gleiche Person bist wie in Deutschland? Oder warst du dort ein bisschen ruhiger und langsamer, was die Dinge angeht? Hast du Erfahrung da?
Sehr gute Frage. Also ich glaube schon, dass mich Deutschland auch dazu geformt hat. Ich bin ja als Tochter von Asylbewerbern geboren, in einem Asylbewerberheim aufgewachsen, in einem ganz kleinen Ort, an dem es ja kein Theater gab, kein Kino, überhaupt nichts, was man hätte irgendwie unternehmen können. Und Dadurch musste ich mir, glaube ich, gewissermaßen so ein bisschen zusammenpuzzeln, was mich interessiert. Und oft sind diese Dinge auch sehr random gewesen. Und ich habe das Gefühl, ich hatte auch keinen Zugang zu diesem Wissen, was man denn alles hätte zum Beispiel studieren können. Und dann wurde es Ethnologie. Kein Mensch kennt heute Ethnologie, aber ich war am Tag der offenen Tür an der LMU in München. Und da war ein Stand und ich fand ihn ganz interessant. Also habe ich es einfach studiert. Aber weißt du, mein ganzes Umfeld, wie ich aufgewachsen bin, hat mich nicht darauf vorbereitet, dass es sehr angesehene Studienfächer gibt und andere nicht. Das war einfach, diese ganze akademische Welt war sehr fern. Und das ist natürlich, oder das kann ein Nachteil sein. Für mich hat es aber mich auch sehr frei gemacht, dass ich irgendwie wirklich nicht so nach Status ging, was meine Lebensentscheidungen angeht, sondern wirklich nach reinem Interesse. In anderen Ländern war das so, dass ich tatsächlich ruhiger war, jetzt wo du fragst, das ist mir nie aufgefallen. Aber wenn ich zum Beispiel in Vietnam ein Praktikum gemacht hatte oder generell woanders war, dann musste ich auch nicht so um mein Überleben kämpfen oder darum, beruflich existieren zu können und alle Chancen ergreifen. Ich meine, es ist ja auch eine Fähigkeit, Chancen überhaupt zu erkennen und sie zu ergreifen, aber auch eine gewisse Notwendigkeit, wenn man aufgrund vieler verschiedener Merkmale in diesem Land diskriminiert wird. Und wenn erstmal alle die Rahmenbedingungen sich so sicher anfühlen, weil man ja eine gewisse Funktion hat als Erasmus-Studentin oder als Praktikantin in einem anderen Land, dann habe ich mich tatsächlich mehr entspannt und bin ruhiger geworden, habe nicht ganz so viele Sachen gemacht. Es ist übrigens auch jetzt so, wo ich ja schon eine gewisse Zeit arbeite, ein paar berufliche Erfolge eingefahren habe, dass ich viel ruhiger geworden bin. Also ich mache immer noch, was mich interessiert, aber genau, habe für mich so meine Ruhezeiten eingeplant und sage auch manchmal jetzt inzwischen nein, auch wenn es interessant ist.
Cool. Vanessa, wie hat deine persönliche Geschichte, deine Arbeit als Journalistin geprägt? Ja, deine Herangehensweise, wie du journalistisch arbeitest, spielt das bestimmt eine Rolle. Also, wie prägt das deine Berichterstattung? Wie du Berichte schreibst, wie du Interviews durchführst, wie du bestimmte Gäste auswählst?
Also zum einen bin ich überhaupt nicht mit journalistischen Formaten aufgewachsen. Bei uns wurde zu Hause nicht Zeitung gelesen, wir wurden in der Schule dafür angehalten. Und so gesehen ist es total paradox, dass ich heute Journalismus überhaupt mache, also etwas, mit dem ich gar nicht vertraut bin. Aber deswegen mache ich Journalismus eben auch nicht so, wie ich denke, dass es sein soll oder wie ich aufgewachsen bin damit. Also ich hatte dann mit 16 mir unbedingt ein Zeitabo gewünscht und das habe ich dann auch bekommen und habe das dann schon gelesen und studiert gewissermaßen. Ich habe das sehr, sehr ausführlich gelesen. Aber ich weiß auch noch, woher ich komme und dass ich gewisse Menschen erreichen möchte, die eben auch, also das sind ja für mich keine Aliens, das sind ja quasi meine Verwandten, meine Bekannten, alle um mich herum, Leute, mit denen ich aufgewachsen bin. Und so versuche ich zumindest in einer Sprache zu schreiben oder auf eine Weise zu erzählen, die zugänglicher ist. Und das ist zum Beispiel oft über den biografischen Weg oder auf einer gewissen persönlicheren, menschlicheren Ebene nicht ganz so abstrakt, auch wenn ich eine große Liebe für das Abstrakte habe. Ich versuche auch, ja, in den Formaten zu experimentieren, zum Beispiel nicht ganz klassisch nur Reportagen und Essays zu schreiben, auch wenn ich das sehr gerne mache, sondern eben Podcasts auszuprobieren, als das aufkam. Ich habe eine Gesprächsreihe in der Schaubühne in Berlin, also habe mal so einen künstlerischen Theaterrahmen versucht. Das sind ja ganz unterschiedliche Formate. Ich schreibe, habe jetzt ein Buch geschrieben und schaue, was in welcher Nische so geht, wo man wie irgendwie Leute erreichen kann. Und inhaltlich ist natürlich auch so, dass ich meine Geschichten nie repräsentiert gesehen habe in den Medien, die ich dann später als Jugendliche studiert hatte und versucht habe zu verstehen, okay, wie funktioniert dieser Journalismus? Der hat sich so weit weg angefühlt von meiner Lebensrealität, dass es mir schon auch ein Anliegen war, einen Journalismus zu machen, wie ich ihn vielleicht auch als Jugendliche oder Heranwachsende gebraucht hätte oder den ich jetzt auch noch brauchen würde, wenn ich nicht im Journalismus wäre. Dass ich da gewisse Erfahrungswerte einbringe, gewisse Haltungen einbringe, die andere gar nicht auf dem Schirm haben vielleicht.
Du hast gerade dein neues Buch angesprochen. Magst du ein bisschen darauf eingehen und uns ein bisschen davon erzählen?
Ja, ich habe es gar nicht vorbereitet, aber es liegt gerade neben dir, deswegen halte ich es kurz in die Kamera. Ich bin sehr stolz drauf, weil vor ein paar Tagen der Druck rausgekommen ist. Und das ist ein Buch, das ich mit meinem Mann geschrieben habe. Komm dahin, wo es still ist, heißt das. Mein Mann heißt Ahmad Katlisch, Katlesch, schreibt man im Deutschen. Ich versuche Arabisch zu lernen. Das fing eigentlich erstmal als rein persönliches, privates Projekt an. Also wir hatten uns geschrieben, auch weil wir keine richtige gemeinsame Sprache hatten. Also wir haben zwei gemeinsame Sprachen. Das ist einmal der Tanz. Wir haben uns beim Tanzen kennengelernt, beim Tango tanzen. Und dann sprechen wir noch beide so mittelmäßiges Englisch. Aber wir haben gemerkt, so wenn wir uns wirklich richtig verstehen wollen, in der Tiefe verstehen wollen, wie der andere tickt, wo er wirklich herkommt, was er durchgemacht hat, dann schaffen wir das nicht in diesen beiden Sprachen, sondern jeder muss in seiner eigenen Sprache schreiben. Für ihn war das Arabisch, für mich war das Deutsch, das ist meine stärkste Sprache, nicht meine Muttersprache. Und dazwischen haben wir Übersetzungsprogramme genutzt, am Anfang Google Translate, inzwischen geht auch DeepL, ChatGPT ist wahnsinnig gut. Und haben uns dann in unseren eigenen Sprachen geschrieben und versucht, einander dadurch besser zu verstehen. Das sind dann Geschichten, die wir einander geschrieben haben, Briefe. Und das ist auch dieses Buch. Also ich glaube, man kann es am besten als eine Art Briefroman verstehen. Die Briefe entstammen aber aus unserem Leben und sind deswegen auch so geschrieben, als würde das Leben es schreiben. Es ist kein geschliffene, durcherzählte Geschichte, sondern hat viele Brüche, viele Fragezeichen. Wir arbeiten sehr assoziativ und uns war es einfach wichtig, diesen zunächst mal persönlichen Austausch mit der größeren Öffentlichkeit zu teilen, weil wir merken, wie krass dieses Land gerade nach rechts abrückt. Also jetzt vor ein paar Tagen kam auch noch mal eine Studie heraus, wo deutlich wird, dass 44% der befragten Personen in Deutschland als höchste Priorität, als höchste politische Priorität an ihre eigene Regierung stellen, dass Migration begrenzt wird. Nochmal einige Wochen vorher wurde deutlich, dass auch unter Jungwählern, also ich glaube 14 bis 29, die beliebteste Partei die AfD ist. Und diese Entwicklungen haben sich alle binnen ungefähr der letzten 2 Jahre vollzogen. Das heißt, diese ja sehr ausländerfeindliche Haltung, die nehme ich nicht nur durch die Schlagzeilen wahr oder wir, sondern die beeinflusst uns ja auch ganz konkret in unserem Alltag, in unserer Beziehung, was heißt das jetzt für uns? Haben wir eine Zukunft in diesem Land? Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich das, was uns beschäftigt und nicht, ich sag mal, die Rassisten in diesem Land? Das wollten wir auch teilen, auch um Gegennarrative gewissermaßen zu setzen, weil wenn wir nur versuchen zu verstehen, warum Menschen im Grunde MigrantInnen oder Geflüchtete loswerden wollen oder remigrieren wollen und uns da irgendwie dazu verhalten oder uns vielleicht selber verteidigen, dann kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Und unser Ansatz ist ein ganz anderer, zu sagen, AfD und so weiter ist erstmal egal, was bewegt eigentlich uns? Und ich glaube nicht, dass wir mit diesem Buch irgendwelche AfDler dazu zwingen könnten, ihre Haltung zu überdenken oder sich dazu zu verhalten. An die wird es wahrscheinlich komplett vorbeigehen. Aber es ist schon der Anspruch. Und für alle, die es satt haben, sich die ganze Zeit nur mit rechten Narrativen und Verteidigungsstrategien auseinanderzusetzen, für die ist das, glaube ich, auch eine Einladung, mal wieder in ein ganz anderes Denken zu kommen, das nicht dominiert wird von, ja, von Ausländerhass und Rassismus.
Cool. Vanessa, ich habe dich gefragt, was HeldInnen für dich sind, beziehungsweise welche Eigenschaften diese Persönlichkeiten für dich haben. Du hast mir folgende Antwort gegeben. HeldInnen sind für mich Menschen, die allen Widrigkeiten trotzen und damit die Grenzen des Möglichen ausweiten, um sich und anderen ein würdevolles und erfülltes Leben zu ermöglichen. Sie beweisen dabei immer wieder Rückgrat und einen klaren moralischen Kompass, der Fragen, Kompromisse und Widersprüche zulässt. Wahre HeldInnen streben nicht nach Stärke, sondern nach Menschlichkeit. Und sie können auch mal kürzer treten, um anderen den Vortritt zu lassen oder um sich selbst zu sammeln. Wie spiegelt sich diese Definition in deiner journalistischen Arbeit wider, insbesondere wenn es darum geht, Geschichten über oder inspirierende Geschichten von Menschen zu erzählen? Hast du da konkrete Beispiele? Fallen dir bestimmte Beispiele ein, wo du sagst, das war ein sehr inspirierendes Gespräch von einem Menschen, der sowohl Mut hatte, als auch menschlich war, oder Menschlichkeit motivierte?
Ja, viele. Ich glaube, die Heldengeschichten, die sonst gerne erzählt werden, sind immer von Menschen, die besonders stark sind oder besonders viel geschafft haben. Und dafür werden Maßstäbe angelegt, die ja in einer westlichen, liberalen und auch kapitalistischen Gesellschaft geformt wurden. Also da geht es um Status, um Geld, um Rekorde. Und für mich sind HeldInnen aber gar nicht unbedingt die stärksten Menschen, sondern Menschen, die eben Widrigkeiten getrotzt haben. Das sind teilweise auch Opfer von rassistischer Gewalt, die sich aber nicht als Opfer verstehen, sondern versuchen, aus diesem Status irgendwie herauszukommen und ihr eigenes Leben zu gestalten. Es sind Menschen, die generell gestalten. Und nach diesen Menschen suche ich. Aber ich suche auch nach Menschen, die ja in gewisser Weise gar nicht perfekt sind, sondern irgendwie versuchen, einfach nur zu überleben. Also nach dem Angriffskrieg in der Ukraine hatte ich mit einer Frau gesprochen, die ihren Verlobten verloren hatte. Die wollten heiraten noch in diesem Jahr, aber dann ist er bei einem Bombenangriff gestorben als freiwilliger Helfer. Und ich würde nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie etwas Großartiges, Preiswürdiges vielleicht leistet, aber sie bewältigt diesen ganz schrecklichen Alltag. Oder ein anderes Mädchen, das irgendwie nicht aufgibt, obwohl sie ihre Zwillingsschwester bei der Flucht verloren hat. Oder noch eine andere junge Frau, die in der U-Bahn zusammengeschlagen wurde, aber sich versucht, irgendwie auch dagegen zu wehren, rechtlich. So, das sind für mich Menschen, die HeldInnen sind, aber vielleicht das auch selber gar nicht so begreifen würden oder keine große Sache daraus machen würden. Ich hatte noch das mit der, mit dem Rückgrat und der Menschlichkeit herausgestellt, weil es ja auch manchmal die Vorstellung gibt, dass HeldInnen oder besondere Personen gewissermaßen unangreifbar sind. Aber ich finde eigentlich Personen dann besonders interessant, wenn sie auch Schwächen haben und die damit auch umgehen können oder wenn sie zurückstecken können, wenn sie nicht irgendwie nach einem Lob eine gewisse Bodenhaftung verlieren, sondern oder auch wenn sie nicht nur ideologisch handeln. Ich glaube, das wird heutzutage immer stark belohnt, wenn man sehr starke Werte hat und sie sehr, sehr stark vertritt. Aber die selbst für mich ist es so, selbst die auf theoretischer Ebene besten Werte müssen der Realität standhalten und nicht den Menschen als Einzelnen übergehen, selbst oder zum Beispiel Feinde übergehen, selbst wenn man sie aus ideologischen Gründen hasst.
Also du siehst im Menschen halt mehr die innere Stärke als die äußere Stärke, und das zeichnet für dich halt ja das Bild eines Vorbildes oder genau eines Heldes. Habe ich das
Ja.
richtig verstanden? Genau. Wer inspiriert Vanessa Wu in ihrem Leben? Eine Persönlichkeit.
Es gibt nicht eine Persönlichkeit, aber in jedem Bereich, den ich so angehe, habe ich verschiedene Vorbilder. Also ich glaube, eines meiner großen Vorbilder ist, und es ist ein Klischee, aber es ist meine Mutter, weil sie, nicht weil sie so eine starke Frau war, sondern eigentlich, also ja, gewissermaßen war sie eine starke Frau, aber wir hatten auch, ich glaube, in unserer Kindheit und Jugend eine etwas schwierige Beziehung, weil sie sehr viel gearbeitet hat und sehr streng war. Aber ich habe gemerkt, wie sie trotzdem all die Jahre immer bereit war, an sich zu arbeiten, und sich auch mehrmals einfach nochmal verändert hat. Und das bewundere ich sehr an Menschen, wenn sie irgendwie schaffen, sich nicht auf einen Charakter oder eine Sache festzuschießen, sondern irgendwie nochmal zu überprüfen, ist das gerade richtig so oder nicht. Und da merke ich irgendwie, ich bin so stolz auf sie und ich denke mir, ich möchte mich eigentlich auch mein Leben lang immer weiter verändern und entwickeln. Und dann gibt es natürlich Menschen, die gewissermaßen journalistische Vorbilder sind oder auf andere Weise, ja.
Beispiel.
Ich muss gerade nachdenken, die Frage habe ich nicht so gut vorbereitet. Die mit meiner Mutter auch nicht, die kam spontan. Also eine Person, die ich einfach in ihrem ganzen Stil sehr gerne mag, ist deutschsprachig Mili Kiak. Ich habe das Gefühl, sie ist sehr immer humorvoll, unterhaltsam, verpackt sie die kritischsten politischen Themen. Es ist eigentlich unglaublich, auf welche dichte Weise sie schreiben kann und damit immer den Finger in die Wunde legt, wie man so platt sagen würde. Und sehr nah am Zeitgeist schreibt. Also Mili Kiak habe ich immer sehr, sehr, sehr bewundert im deutschsprachigen Raum. Ich überlege gerade. Und ansonsten mag ich einfach generell, wenn Leute sehr, sehr dicht schreiben können. Also Ocean Vuong ist für mich ein amerikanisch-vietnamesischer Schriftsteller, zu dem ich sehr aufschaue, wie er auf assoziative, poetische Weise zum Beispiel schreibt. Und dann habe ich ältere Vorbilder, das sind vor allem Persönlichkeiten aus dem schwarzen Feminismus, die mich sehr inspiriert haben, auch in meinem Schreiben, in meinem Denken. Audre Lorde, Bell Hooks zum Beispiel, Angela Davis.
Interessant.
Das sind so Leute noch, bevor ich irgendwie, ich glaube, das war so meine erste Berührungspunkt mit Rassismus und Feminismus, so die Verbindung von den beiden.
Ich gehe davon aus, dass diese Persönlichkeiten, die du mir genannt hast, gerade ein paar Gemeinsamkeiten haben, weswegen auch bei dir sie als Vorbilder auftauchen. Das ist eine Vermutung. Denkst du, all diese Personen auch haben eine Gemeinsamkeit, was ihre Schwächen angeht, weil du hast diesen Punkt mit Rückgrat ja nicht ausgeschlossen. Denkst du, irgendwelche Schwäche haben diese Persönlichkeiten, die du siehst?
Bestimmt, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit allen jetzt zum Beispiel persönlich befreundet sein wollen würde.
Okay. Und,
Aber was ich, glaube ich, an allen von denen mag, ist eine gewisse Bescheidenheit, wie sie an Dinge rangehen, dass sie sehr gut sind in dem, was sie machen, aber sich gar nicht so in den Vordergrund drängen oder auch gar nicht medial so präsent sind. Das könnte man ihnen vielleicht als Schwäche auslegen, wenn man will. Dass sie sich auch nicht in alle politischen Themen einmischen, sondern dann, wenn es passt, das könnte man, glaube ich, auch als Schwäche irgendwie auslegen, nicht mehr zu kämpfen, wenn man so will. Aber ich
Interessant.
finde das eigentlich toll, wenn Leute auf ihre Ressourcen achten.
Cool. Vanessa, eine Lebensweisheit oder ein Zitat, der dich inspiriert?
Es gibt ein buddhistisches Mantra, das ich sehr gerne mag. Das ist I have arrived, I'm home. Es ist ganz simpel, ganz kurz, aber wenn alles auseinanderbricht, dann sind das die Worte, an die ich mich versuche zu erinnern, dass ich nicht irgendwie versuche, in irgendeine Vergangenheit zu gucken oder in eine Zukunft und das irgendwie auch Angst erfüllt, sondern sagen, hey, ich bin im Hier und Jetzt, ich muss nirgendwo anderes hingehen. Das ist der eine Moment, in dem ich bin, und das Glück liegt darin, in diesem Moment anzukommen. Und das ist ein Mantra, das mir immer sehr hilft, wenn ich sehr unruhig werde, zum Beispiel. Wenn ich irgendwie, ja, irgendwelche Ankerpunkte, glaube ich, im Leben suche und mir vorstelle, dass sie woanders sind, aber eigentlich sind sie in einem selbst. Zu Hause ist nichts, was irgendwelche anderen Leute definieren können, sondern zu Hause ist etwas, das man nur in sich selbst findet.
Und die vorletzte Frage ist eine Gewohnheit, die dein Tag positiv beeinflusst, eine Gewohnheit, ein Ritual, das dir mehr Energie gibt.
Bin leider richtig schlecht in Gewohnheiten, aber wenn ich es schaffe, dann mag ich es total gerne, sehr früh aufzustehen.
Ui, Vogel.
Weil das dann für mich immer der produktivste und beste Tag ist, wenn ich das schaffe. Idealerweise auch noch mit Yoga, aber genau, und Meditation, aber das sind so Sachen, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, jeden Tag stehe ich um 6 Uhr auf und mache erstmal Yoga und Meditation.
Du hast bereits ein Buch geschrieben, richtig? Und jetzt kommt dein neues
Ja.
Buch. Okay, was
Nee,
ist
das
das?
ist mein erstes Buch.
Ach so, dein erstes Buch. Okay, sorry.
Ja.
Okay, dann alles klar, dann hat sich das erledigt. Ich möchte dir jetzt die letzte Frage stellen. Und zwar, was ist das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gelesen hast, beziehungsweise von dem du gehört hast und warum?
Wow, das beste Buch, das ist so eine schwere Frage.
Dein Buch.
Nein, nein, nein. Mein Buch ist nicht das beste Buch, aber ich bin stolz drauf, das geschrieben zu haben. Es passt in die Zeit, in der es entstanden ist. Ich würde es eher so sehen, und ja, und sonst würde es nicht existieren, hätte ich es nicht geschrieben. Und das macht mich irgendwie schon stolz. Das ist so mein Zugang eher zu meinem Buch. Aber das beste Buch, ja, wahrscheinlich Ocean Vuong. Ich hatte ihn vorher schon genannt, On Earth We're Briefly Gorgeous. Was war der deutsche Titel? Ich glaube, es war nicht Auf Erden sind wir kurz grandios. Irgendwas anderes. Ich mochte sehr gern, dass es aus einer vietnamesisch-diasporischen ArbeiterInnen-Perspektive geschrieben wurde. Und einfach so sich in der Form so mischt. Es ist so manchmal sehr poetisch ist und manchmal wieder sehr erzählend.
Okay. Das war's. Also nur deswegen magst du das Buch? Oder gibt es noch andere Dinge, die dich richtig zum Nachdenken gebracht haben oder etwas in dir bewegt haben?
Ach so, nein, das ist natürlich nicht nur deswegen, sondern, also das ist jetzt nur die Form, aber
Okay.
ich bin ja ohne Literatur oder Geschichten aufgewachsen, die so ähnlich gewesen wären wie meine, komplett. Und habe dann irgendwann angefangen, sehr, ja, es gab so eine Phase, da hatte ich fast jedes Buch versucht zu kaufen oder zu finden, das aus so einer asiatisch-diasporischen Perspektive geschrieben ist, vielleicht sogar auf Deutsch, oder das irgendwie von Vietnam handelt und man irgendwie im Ausland hätte kriegen können. Ich habe eine ganz gute Sammlung, aber die ist nur ein Regal lang. Und das ist das, was mir zugänglich war. Und als dieses Buch rauskommt, war das, glaube ich, so das Interessanteste von allen, weil es irgendwie eben, und deswegen habe ich die Form gelobt, ich bin eigentlich nicht eine, die so formversessen ist, das nicht nur irgendwie mit Vietnam zu tun hatte und vielleicht so ein Krimi war oder ein Sachbuch. Das meiste, was ich gefunden hatte, waren dann Sachbücher, sondern was auch einfach wirklich ganz fantastisch und berührend geschrieben war und dass die Beziehung zwischen Mutter und Sohn zum Beispiel so genau noch erklärt, eine queere Beziehung nochmal erklärt, die ganzen Schäden und Traumata, die so ein Krieg auch noch über Generationen hinweg auf, ja, die Spuren, die sie auf Leuten hinterlassen. So, und das war einfach grandios in diesem speziellen Buch erzählt. Deswegen hat es mich sehr geprägt und berührt.
Vanessa, wo siehst du dich in den nächsten 10 Jahren?
Sehr gute Frage. Ich habe gar keinen Plan für mich tatsächlich, aber wenn es sehr gut läuft, würde ich gerne noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch schreiben. Es ist so, dass Bücherschreiben mein großer Lebenstraum war. Ich habe es mir als Kind schon immer sehr gewünscht und war aber lange Zeit einfach nicht bereit, weil ich aus einer Familie komme, in der auch viele Schriftsteller waren. Ich glaube, es waren alles Männer. Und diese Familie wurde dann enteignet und an alle Welt vertrieben und ist jetzt erst in meiner Generation wieder dabei, sich so ein bisschen zu erholen, wieder zum Beispiel höhere Bildung zu erlangen. Und deswegen ist diese Vorstellung, wieder mit dem Schreiben zu beginnen, ja, es fühlt sich sehr, sehr schwer an, das wieder zu schaffen. Und ich habe auch einfach so einen großen Respekt vor dem Schreiben an sich, dass ich auch versucht habe, oder ich wollte nicht einfach erstmal schreiben. Ich glaube, ich habe lange gezögert, ich wollte meine Fähigkeiten entwickeln, ich wollte mein Stil, wenn man so will, erstmal erkunden oder was da möglich ist und mit einer gewissen Reife schreiben. Und ich hoffe, dass ich jetzt langsam an diesen Punkt gelange und dass es auch auf eine Weise funktioniert, dass Leute das lesen. Also genau, idealerweise habe ich in 10 Jahren noch ein paar mehr Bücher geschrieben oder vielleicht ein ganz tolles, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall begebe ich mich da jetzt gerne rein. Und hoffe auf jeden Fall auch noch, dass ich meine anderen Welten, die ich mir gerade so zurecht, die ich mir erarbeitet hatte, den Journalismus und auch die Theaterwelt, die mir auch noch zu erhalten, weil mir auch beide sehr am Herzen liegen. Also deutscher Journalismus ist sehr oft sehr frustrierend, aber
Warum?
ich habe trotzdem
Warum
das.
ist das sehr, weil das sagen nicht nur du, sagen viele andere wirklich renommierte Journalisten, dass deutscher Journalismus sehr frustrierend und halt nicht so gut ist. Warum ist das so aus deiner Sicht?
Also ich glaube, was schon gut ist, ist so investigativer Journalismus zum Beispiel, aber es ist nicht speziell deutscher Journalismus, aber im Vergleich zum Beispiel zu amerikanischen oder britischen Journalismus gibt es sehr wenig Ressourcen für Auslandsberichterstattung und das ist, was mich sehr interessiert. Ich interessiere mich halt einfach auch für den Rest der Welt und dieser Rest der Welt wird weder gut abgebildet noch, aber auch viel rezipiert. Also es hat schon auch was mit den Leuten hier zu tun, dass sie sich eben nicht interessieren und deswegen stecken die Medienhäuser dann kein Geld da rein oder wo ich das auch das Gefühl habe, in anderen Ländern, sorry, ist man auch sehr viel weiter, was gesellschaftspolitische Berichterstattung angeht, dass es nicht die ganze Zeit gesellschaftliche Veränderungen problematisiert wird oder lächerlich gemacht wird, sondern man einfach, ja, es viel neutraler und auch kompetenter gewissermaßen beobachten kann. Und zuletzt ist er einfach sehr eindimensional. Also viele Journalisten ähneln sich einfach in ihren Biografien, in ihren Haltungen, in ihre Sicht auf die Welt. Und das macht es als eine der wenigen, die nicht so sind wie alle anderen, sehr schwer zu bestehen oder Themen durchzusetzen. Und ja, es ist ein ständiger interner Kampf. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dabei zu bleiben und nicht einfach zu sagen, und das, ich verstehe das, dass viele sich dem abwenden und sagen, dieser Journalismus, dieser deutsche Journalismus hat null mit meiner Lebensrealität zu tun, null mit meiner politischen Haltung. Ich will einfach nichts davon wissen, finde den vielleicht sogar schädlich. Ich verstehe das vollkommen, aber ich glaube, irgendwer muss auch die Arbeit machen, zu versuchen, von drinnen irgendwas zu verändern. Und ja, deswegen mache ich das auch noch weiterhin.
Liebe Vanessa, wir sind zum Ende unseres Interviews angelangt. Ich bedanke mich wirklich sehr herzlich bei dir für deine Zeit. Und hast du eine Frage an mich?
Nein, aber ich danke dir auch für das Interview. Es war ein schönes Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank, vielen Dank euch auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Vanessa sowie zu uns Heroes. Und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Dank. Wir sind